SRF 3.
Ja. Wer mit dem Auto die angegebene Höchstgeschwindigkeit um einen bestimmten Wert überschreitet,
wegen eines Formfehlers. Die Armee muss einen Neonazi mit dem Sturmgewehr ausrüsten, urteilt das Bundesgericht. Wegen zu schnellen Fahrens. Ein Raser ist und bleibt ein Raser, auch wenn er auf der Autobahn etwas zu schnell unterwegs ist, urteilen die Richter. Spatenstich erfolgt. In Nicaragua haben die Bauarbeiten für eine gigantische Wasserstraße zwischen Atlantik und Pazifik begonnen. Und sonniges Wetter. Auch morgen wird es noch ziemlich sonnig. Im Norden gibt es zwar ein paar Wolkenfelder. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Linksextremes oder rechtsextremes Gedankengut könnte für die Armee ein Sicherheitsrisiko sein. Deshalb dürfen diese Personen, wenn sie Militärdienst machen, keine Sturmgewehre tragen. Nun muss die Schweizer Armee aber trotzdem einen rechtsextremen Tessiner ausbilden, wegen eines Formfehlers, wie das Bundesgericht entschieden hat. Sascha Buchbinder.
Der 20-Jährige machte aus seiner Gesinnung kein Geheimnis. Auf dem Arm ein rechtsextremes Tattoo. Extremistische Äußerungen auf Facebook und im Gespräch mit dem Aushebungsoffizier bekannte er sich zu faschistischen Ideen. Der Mann sei ein Sicherheitsrisiko, befand die Fachstelle für Personensicherheitsüberprüfung. Letztes Jahr entschied die Fachstelle, dass er nicht zur Armee zugelassen wird. Doch damit war der Tessiner nicht einverstanden und tatsächlich gab ihm das Bundesverwaltungsgericht im Mai 2014 recht. Die Gesinnung allein sei kein Grund, einen Stellungspflichtigen als Sicherheitsrisiko einzustufen. Der Mann habe keine politischen Gewalttaten verübt und sei auch nicht politisch organisiert. Das Gericht wies deshalb die Armee an, den Rekruten zu akzeptieren. Die Experten im Verteidigungsdepartement aber waren nicht einverstanden. Die Fachstelle zog den Fall ans Bundesgericht weiter und blitzt nun ab. Das Bundesgericht sagt, die Fachstelle sei nicht beschwerdeberechtigt, nur Departemente. Nicht aber untergeordnete Fachstellen dürften Urteile ans Bundesgericht weiterziehen. Wegen dieses Formfehlers überprüfte das Bundesgericht also den Fall erst gar nicht. Der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, Thomas Hurter, reibt sich die Augen. Er hätte erwartet,
dass natürlich ein Departement Kenntnis haben sollte über die juristischen Möglichkeiten.
Eine Blamage, zu der das Verteidigungsdepartement unumwunden steht. Ja, sie hätten einen Fehler begangen, erklärt der Sprecher des VBS Peter Minder. Darüber hinaus aber könne das VBS das Urteil nicht kommentieren. Bleibt die Frage, was nun? SVP-Nationalrat Hurter meint,
gerade in Bereichen, die um Sicherheit gehen, hier müsste man sich überlegen, ob man solchen Fachstellen nicht die Möglichkeit geben könnte, eben Beschwerde zu führen. Wir kennen ja das in anderen Bereichen. Wir kennen das in der Raumplanung und wir kennen das im Verkehr, zum Beispiel beim Führerausweisentzug.
Tatsächlich stellt das Bundesgericht ausdrücklich fest, wenn ein Gesetz oder auch nur eine Verordnung der Fachstelle das Beschwerderecht eingeräumt hätte, hätten sich die Richter mit dem Fall befasst. Für diesmal aber kommt die Erkenntnis zu spät. Die Armee muss dem rechtsextremen Tessiner eine Waffe anvertrauen.
Nordkoreas stundenlanges Offline ist gleich Thema hier im Info 3. Jetzt zuerst aber geht es um ein weiteres Bundesgerichtsurteil. Bettina Studer.
Wer mit dem Auto die angegebene Höchstgeschwindigkeit um einen bestimmten Wert überschreitet, ist ein Raser. Ohne Ausnahme. So urteilt das Bundesgericht. Konkret geht es um den Fall eines Autofahrers, der auf der Autobahn mit 144 Stundenkilometern unterwegs war, anstatt der erlaubten 80. Die Vorinstanz hatte die Tempoüberschreitung nicht als Raserdelikt eingestuft, obwohl die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Das sei nicht zulässig, sagt nun das Bundesgericht. Das Gesetz erlaube keinen Spielraum und müsse strikt angewendet werden. Die Wirtschaftskrise in Japan und der Zerfall des Rubels in Russland machen Schweizer Hoteliers zu schaffen. Die Zahl der Touristen aus den beiden Ländern ist deutlich zurückgegangen. Laut dem Bundesamt für Statistik logierten von Januar bis Oktober fast 11% weniger Japanerinnen und Japaner in Schweizer Hotels als vor einem Jahr. Bei den Gästen aus Russland betrug der Rückgang gut 7%. Für die laufende Wintersaison rechnet Schweiz Tourismus mit einem Rückgang der Logiernächte von Gästen aus Russland um 10-30%. Die Ukraine macht den Weg frei für einen Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO. Die Abgeordneten im Parlament stimmten mit großer Mehrheit für einen Gesetzesvorschlag von Präsident Poroschenko, der das Ende der Neutralität der Ukraine vorsieht. Die Ukraine war seit 2010 ein blockfreier Staat und gehörte keinem Militärbündnis an. Der anhaltende Kampf um die nordsyrische Stadt Kobane hat bisher über 1.400 Tote gefordert. Das meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, 100 Tage nachdem Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat, IS, mit der Belagerung der Stadt begonnen hatten. Laut der Beobachtungsstelle starben bisher 950 IS-Milizen, auf der Seite der kurdischen Kämpfer gab es 450 Tote. Außerdem seien 30 Zivilisten ums Leben gekommen. Frankreichs Schuldenberg ist auf 2 Billionen Euro angewachsen oder auf 95% des Bruttoinlandprodukts. Damit sind die EU-Richtlinien deutlich überschritten. Diese sehen vor, dass die Staatsverschuldung eines Landes nicht mehr als 60% der Wirtschaftsleistung betragen darf. Und die Prognosen der EU-Kommission lassen keine Besserung erwarten. Bis 2016 soll die Verschuldung Frankreichs praktisch gleich groß sein wie das Bruttoinlandprodukt. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 9.058 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2027 gehandelt, der Dollar zu 98,32 €. Das Wetter: heute scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Morgen ist es immer noch ziemlich sonnig, teilweise hat es aber Schleierwolken. Und gegen Abend ziehen von Norden her dichtere Wolken auf. Die Temperatur erreicht im Norden 8 und im Süden rund 10 Grad.
Info 3, Mittag.
Hermetisch abgeschirmt, von der Außenwelt abgeschnitten. Das ist für Nordkorea normal. In den letzten Stunden aber war die Isolation noch größer. Pyongyangs Elite war total offline, hatte kein Internet. Inzwischen ist das Land wieder am World Wide Web angeschlossen, aber die Ursachen für den Ausfall bleiben im Dunkeln. Martin Fritz.
9 Stunden und 31 Minuten lang war Nordkoreas Internet offline. Und zwar von gestern Nachmittag bis tief in die Nacht. Zuvor war das Netz des isolierten Landes nach Angaben der US-Internetfirma Dyn Research mehrmals kurzzeitig ausgefallen. Begonnen hatten die Störungen bereits am Wochenende. Ein Mitarbeiter von Dyn Research vermutete eine Netzwerkattacke. Doch in den USA bestritten Vertreter der Regierung einen Gegenangriff auf Nordkoreas Internet. Am Freitag hatte Präsident Barack Obama Nordkorea für eine Hackerattacke auf Sony verantwortlich gemacht und eine angemessene Antwort angekündigt. Eine Retourkutsche wäre da plausibel. Verantwortlich für den Totalausfall könnten aber auch genauso gut private Hacker aus dem Ausland, der chinesische Geheimdienst oder technische Probleme in Nordkorea selbst gewesen sein. Die gesamte Telekommunikation von Nordkorea läuft über China. Zugang zum ausländischen Internet hat nur eine kleine Elite von Staat, Partei und Militär.
Info 3, Mittag.
Es ist ein komplett verrücktes Projekt. Etwas nördlich vom Panamakanal plant Nicaragua eine neue Wasserstraße, ein 278 Kilometer langer Kanal vom Pazifik bis zum Atlantik. Letzte Nacht haben Arbeiter erste Pfähle in den Boden gerammt. Ob dieses Jahrhundertbauwerk aber je zu Ende gebaut wird, das ist alles andere als klar. Auslandredaktor Franco Battel.
Bisher ist eigentlich nur eines klar. Das arme Nicaragua wird die geschätzten Baukosten von 50 Milliarden Dollar nicht einmal ansatzweise bezahlen können. Es braucht massiv ausländisches Kapital. Das ist auch den Nicaraguanern klar und deshalb zogen sie einen Investor an Land, einen aus China. Doch dessen Unternehmen und Finanzen bleiben intransparent. Unklar ist auch, ob es Hintermänner gibt und ob und wie die Regierung in Peking ins Projekt involviert ist. Verschwommen und undefiniert bleiben zahlreiche weitere Faktoren. Studien zur Machbarkeit, zur Wirtschaftlichkeit und zu den Umweltrisiken liegen nach wie vor keine vor, obwohl seit heute Nacht gegraben wird. Der Motor des Projekts ist die Hoffnung. Nicaraguas Präsident Daniel Ortega hofft, der Kanal werde seinem Land Arbeit, Wachstum und Entwicklung bringen. Die chinesischen Investoren hoffen auf satte Gewinne und darauf, in Zentralamerika, dem sprichwörtlichen Hinterhof der USA, Fuß zu fassen. Wenn chinesische Ingenieure diesen Kanal tatsächlich fertigstellen, dann ist dies der beste Beweis dafür, wie sehr sich die Machtverhältnisse verschoben haben, weit weg von den USA. Doch der Preis für all das ist enorm. Der Nicaragua-Kanal wäre dreimal länger als der Panama-Kanal. Der Kanal lässt sich nur bauen, wenn dafür vom Pazifik her der Nicaragua-See angestochen und durchquert wird, die größte Süßwasserreserve Zentralamerikas. Da der Nicaragua-See viele Untiefen hat, müsste der Seegrund teilweise weggebaggert oder weggesprengt werden. Wären diese Hürden genommen, warten über 100 Kilometer Urwald auf die Kanalingenieure und deren Arbeiter. Dort leben indigene Völker, die sich wehren, man müsste sie zuerst vertreiben. Die größte Gefahr für das Projekt aber lauert womöglich gar nicht im See und auch nicht im Dschungel, sondern im Präsidentenpalast der Hauptstadt Managua. Daniel Ortega hat seinen Sohn Laureano auf den Stuhl des Kanalbeauftragten gehievt. In Nicaragua sind unterdessen die meisten Schalthebel in der Hand des Ortega-Clans. Vetternwirtschaft, Korruption und Klientelismus sind in dieser Region oft der größte Feind solcher Großprojekte. Es spricht mehr gegen als für diesen Kanal. Die Kosten könnten schlicht zu hoch sein.
Das war Info 3. News Update am Mittag. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.